Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein, auch wenn wir direkt von einer großen Evangelisation oder einer großen Veranstaltung kommen aus Friedrichshafen. Da waren 2.500 junge Leute und wir haben zusammen Jesus angebetet und viele von denen sind ausgebildet worden über die letzten Monate zu einem Evangelisten, das heißt zu einer Person, die rausgehen kann auf die Straßen und von Jesus erzählen kann, für Kranke beten kann und weiß, wie es geht, dass Menschen verstehen, dass das Evangelium heute immer noch eine gute Botschaft ist. Und ich glaube, das ist eine Zeit, in der wir leben, die ist so wichtig, dass wir sie jetzt nutzen. Wir haben wirklich die Chance, den Menschen zu sagen, es gibt einen Gott, der liebt dich. Die Geschichte ist so faszinierend. Ich glaube, wir müssen sie uns ab und zu mal wieder ins Bewusstsein rufen. Gott im Himmel hat dich geschaffen in seinem Ebenbild. Du bist ein Ebenbild Gottes. Ob du es jetzt glaubst oder nicht, das ist egal, das ist ein Fakt. Und er hat dich auf diese Erde gesetzt, in diese Zeit, in dieses Jahrhundert oder in diese Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Und er hat dich auf diese Erde gesetzt, weil er mit dir jeden Tag kommunizieren möchte. Gott persönlich, der große Gott, der das Universum geschaffen hat, der die Welt geschaffen hat, will mit dir eine persönliche Beziehung haben. Und es gibt nur eine Sache, die uns trennt von Gott, und das ist die Sünde oder die Schuld, die wir haben, wenn wir ohne Gott gelebt haben. Und zwar, wenn du zum Beispiel Gott lästerst oder wenn du sagst, ich brauche den lieben Gott nicht, so ein Quatsch, der gehört nicht mehr in unsere heutige Zeit. Das ist ja Unsinn, an den zu glauben. Das ist etwas, was zwischen dir und Gott steht. Aber auch Lüge, Betrug und Ehebruch und all diese Dinge können eine Schuld in dir verursacht haben, dass du das Gefühl hast, ich kann jetzt nicht zu Gott kommen, weil er ist ja so heilig. Und deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, auf diese Erde. Und es ist ein Fakt, er ist hier auf der Erde gewesen, er hat hier gelebt, 33 Jahre lang. Er hat am Ende, ist er für deine und meine Schuld ans Kreuz gegangen, in Jerusalem. Und er wurde an ein Kreuz genagelt und er hat gesagt, Vater, vergib den Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist ein Hammersatz. Wenn ich zu jemandem sage, der mir viel Leid getan hat oder mich bestohlen oder betrogen hat, zu sagen, der weiß ja gar nicht, was er getan hat, vergib ihm. Und Jesus ist an deiner Stelle für deine Schuld gestorben, damit du durch ihn, wenn du ihn in dein Leben einlädst, frei von Schuld und Sünde bist, frei von aller Krankheit bist, frei von allen Depressionen bist, frei von aller Macht, die der Feind in dieser Welt hat. Du sollst komplett frei sein. Komplett frei. Er hat am Kreuz ausgerufen und hat gesagt, es ist vollbracht. Und damit meinte er, dass die ganze Sünde und die ganze Schuld und die Krankheit und die Not und das Herzeleid und das Trauma und was es alles auf der Welt gibt, dass das beendet ist. Und wie bekommen wir diese Stellung, dass wir wissen, wir sind eine Tochter oder ein Sohn, wie ihr es so toll gesungen habt. Übrigens vielen Dank, ihr Lobpreiser. Ganz herzlichen Dank für euren Lobpreis. Wir sind königlich. Warum? Weil Gott ist der König aller Könige. Das heißt, der regiert für immer und für ewig. Und jeder, der ihn annimmt als den Retter und Erlöser Jesus Christus in sein Herz, das macht man mit einem ganz schlichten Gebet. Herr Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und Sünde, die mich von dir trennt und nimm mich als dein Kind an und schon bist du dabei. Schon bist du dabei. Und du beginnst eine Reise, die ist so aufregend. Ich werde sie euch gleich erzählen, wie aufregend sie ist. Sie ist so voller Spannung und so voller Freude und so voller Siege und so voller Kraft. Wenn wir dann mit Jesus beginnen, diese Welt zu bereisen und das Leben zu beginnen. Und er möchte, dass er der Erste und der Letzte in deinem Leben ist. Der Wichtigste. Ich habe euch einen Vers gebracht aus Sprüche 3, Vers 5. Da steht, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen oder vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen deutschen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und alles drei brauchen wir mehr als je zuvor. Ihr jungen Leute, die ihr hier heute seid, ihr müsst wissen, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Weil es gibt ganz viele Wege, die gerade komplett in die Dunkelheit führen, die in absolute Abhängigkeit von Drogen, Alkohol, von Perversionen führen, von Prostitution. Ich arbeite in diesem Bereich. Und die können dich, dein Leben komplett kaputt machen. dass du mit 20 sagst, ich will mir das Leben nehmen. Es ist so scheiße, so sagen es die Leute. Es ist unmöglich, ich will es loswerden. Es ist furchtbar, ich hasse mein Leben. Und Gott sagt, ich bin das Leben. Ich schenke dir Leben, ich schenke dir ein neues Herz, ich schenke dir einen neuen Geist, ich schenke dir Hoffnung, ich schenke dir Freude, ich schenke dir Liebe. Und jetzt wird es ganz spannend. Gott sagt, ich bin die Liebe. Das heißt, er hat nicht nur ein bisschen Liebe für dich, sondern er liebt dich komplett. So wie du bist. Ich möchte das mal demonstrieren aus meinem eigenen Leben. Ich bin ein Pastorentöchterchen, das heißt, unsere Familie ist schon seit vielen Generationen Pastoren. Und ich wurde so kritisiert in der Gemeinde, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Vielleicht wissen das ein oder zwei hier, die haben das auch erlebt. Ich war zu laut. Ich hatte schwarze Lederkleidung an, als ich klein, also jung war und sehr schmal noch war. Ich hatte knallrote Nägel, dunkel geschminkte Augen, lange blonde Haare. Ich war so ein richtiges Girl. Und die Gemeinde, die fand das unmöglich als Pastorentöchterchen, dass ich so aussah. Ich sollte schön mit einem braven Kleid auskommen und ne, ganz nett gekleidet sein und so lieb sein. Ich bin in die Diskos gegangen, ich habe getanzt. Mein Leben war voller Spaß und Freude und ich wurde immer kritisiert. Und es gab böse Worte gegen mich, böse Worte. Und ich habe sie dann dummerweise auch nochmal gehört. Irgendwann, da hat dann jemand nicht aufgepasst und hat hinter der Tür alles Mögliche über mich erzählt, was nicht stimmte. Und das war ganz schlimm. Und dann habe ich etwas gemacht und Leute, das setzt uns sofort frei. Euch auch. Ich bin zu Jesus gegangen. Ich habe gesagt, Jesus, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe mich nicht selber erfunden. Ich habe mir auch nicht meine Stimme gegeben. Ich habe auch nicht die Art, wie ich bin, mir gegeben. Es warst alles du. Du hast mich erschaffen. Du hast mich gemacht. Du hast mir eine laute Stimme gegeben. Du hast mir ein ziemlich großes, freudiges Leben gegeben, dass ich gerne tanze. Du machst all diese Dinge in meinem Leben und nicht ich. Und ich danke dir dafür, dass du mir das gegeben hast. Und ab heute sage ich Ja zu mir und höre auf Kritik zu hören. Und das hat mich komplett befreit. Wenn du mit Gott wandelst, dann wirst du erleben, dass Leute dich kritisieren. Und wenn es nicht die Freunde sind und die Familie, dann machen es ein paar Leute um dich herum. Und vielleicht sogar Fremde. Und du musst eins wissen, Gott hat dich gemacht. Und er findet dich voll krass. Er findet dich total cool. Er liebt dich, wie du bist. Und du bist nicht so wie der andere. Ne, Katharina, wir sind nicht beide gleich. Wir sind unterschiedlich. Aber wir haben es gelernt, inzwischen zu wissen, das ist auch nicht schlimm. Sondern wir dürfen sein, wie wir sind. Und du darfst sein, wie du bist. Aber vielleicht will Gott, dass du ein bisschen freier wirst, dass du dich nicht abhängig machst von der Meinung anderer Menschen. Was die sagen über dich oder denken über dich oder was man in der Gemeinde gesagt hat, wie du aussehen sollst, sondern dass du so bist, wie Gott dich haben will. Nämlich ein fröhlicher, freier, gesunder und erfolgreicher Mensch. Das ist Gottes Plan. Und das will er für jeden geben. Und alle die Herausforderungen in deinem Leben, über die ich gleich sprechen werde, die ganz schwierig sein können, die sind dazu da, damit du geistliche Muskeln kriegst. Immer ein bisschen stärker bist, so wie Popeye. Ne? Ein bisschen Spinat und dann, bumm, hatte er plötzlich Muskeln. Und so sollen die Schwierigkeiten des Lebens dich herausfordern, aber sie sollen dir Kraft geben, damit du überwinden kannst. Damit du lernst, ein siegreicher Mensch zu sein und nicht einer, der dauernd Depressionen hat und niederliegt und sagt, ich schaff's nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Deswegen verlass dich auf den Herrn. Verlass dich auf Gott. Und was ist jetzt der ganze Trick an der Sache? Der Trick an der Sache ist folgender. Wenn du Jesus eingeladen hast in dein Leben und ihn um Vergebung gebeten hast, übrigens, das kannst du jeden Tag um Vergebung bitten, wenn du wieder irgendwas Blödes gemacht hast, wo du denkst, das war jetzt nicht gut, vergib mir, Vater im Himmel, vergib mir. Und vielleicht auch mal ab und zu jemand anders um Vergebung bittest, also deine Eltern oder deine Geschwister oder Freunde oder Gemeinde. Warum? Wir sollen der Tempel des Heiligen Geistes sein. Wir sollen ein Mensch sein, der von Gott komplett erfüllt ist. Und das kann nur passieren, wenn du Vergebung bekommen hast aller Dinge in deinem Leben, die nicht in Ordnung waren. Dann kommt der Heilige Geist, und das ist Gott persönlich, in dein Leben. Der lebendige Gott kommt in dein Leben und er will mit dir täglich reden über alles, über dein ganzes Leben, was vor dir liegt, über die Zukunft. Er sagt, er will dir Gaben geben, dass du erkennst, was die Zukunft hält. Du sollst, deine Augen sollen erleuchtet werden, dein Herz soll voll Glauben werden und deine ganzen Gefühle sollen unter die Autorität Gottes kommen, dass du nicht immer denkst, oh, heute fühle ich mich nicht wohl, heute komme ich nicht, morgen fühle ich mich auch nicht gut, komme ich auch nicht. Ach, und das habe ich auch keine Lust. Zu beten und zu Bibel lesen habe ich auch keine Lust. Weißt du, es gibt noch einen Gegenspieler, den Feind, der hat immer so keine Lust zu nichts. Und irgendwann musst du dich mal entscheiden, ich werde jetzt mal einfach Gott an die erste Stelle in meinem Leben setzen. Und in dem Moment, an dem Tage, wo du das betest, und das können wir heute gemeinsam beten, wird Gott alles in deinem Leben verändern. Aber wirklich alles. Und ich mache es mal jetzt ganz praktisch. Ich wollte Ärztin werden, weil zu dem Zeitpunkt, als ich mein Abitur hatte, da war Professor Dr. Barnard der erste Herzchirurg, der die Herztransplantation gemacht hat. Und ich wollte bei ihm studieren. Also ich wollte nach Südafrika, wollte Herzchirurgin werden und ich wusste, ich werde keine Zeit haben für Familie und Ehemann und Kinder und sowas. Also ich wollte einfach nur Karriere machen. Das war mein Plan. Und ich wollte ganz erfolgreich sein. Das heißt, ich wollte alle Zeit dieser Aufgabe widmen. Und während ich warten musste auf meinen Studienbeginn, saß ich in meiner, ich hatte so eine süße Wohnung gemietet in Wiesbaden, saß ich in meiner Wohnung, ich war 19 und plötzlich hatte ich einen Gedanken in meinem Herzen, der war so schräg, bist du bereit, deine Pläne für meine aufzugeben? Und ich habe gedacht, wie bitte, was? Was habe ich da jetzt gerade gehört? Und dann kam derselbe Satz nochmal, bist du bereit, deine Pläne für meine Pläne aufzugeben? Und dann habe ich gesagt, Gott, redest du zu mir? Was sind deine Pläne für mein Leben? Und Gott möchte mit uns reden. Und dann kam die nächste Antwort gleich sofort und er hat gesagt, ich möchte, dass du mein Wort verkündigst und ich werde die Menschen heilen. Und dann habe ich mir einen Moment überlegt, habe ich gedacht, das ist ein Deal. Das ist ja krass. Wenn ich ein Chirurg bin, kann ich einem bösen Menschen ein neues Herz einpflanzen. Kostet mich wahrscheinlich viele Stunden Arbeit. Aber ich kann den Kerl nicht verändern. Wenn der seine Frau zu Hause schlägt oder flucht oder böse ist, das kann er weiterhin sein. Aber wenn Gott einen Menschen berührt, dann verlässt er diese bösen Dinge. Und dann verändert er sich. Nicht nur sein Herz wird heil, sondern sein Charakter wird auch wiederhergestellt. Und da habe ich gesagt, ja Gott, ich bin bereit, meine Pläne für deine aufzugeben. Und ich glaube, weil der liebe Gott mich erkennt, hat er gedacht, jetzt halte ich sie gleich mal an der Strippe. Und dann habe ich gesagt, Adam hat zu mir gesagt, ich möchte, dass du heiratest. Und das war für mich ein ganz rotes Tuch. Ich habe gesagt, heiraten werde ich nie, weil diese elenden Ehen will ich nicht haben. Ich hatte als Kind zu viel mitbekommen, wie eine schlechte Ehe aussieht. Und ich wollte, wenn, dann musste es eine glückliche Ehe sein. Also habe ich gesagt, Gott, ich will nicht heiraten. Und dann hat er mich einfach mal gefragt, hat er gesagt, darf ich dir mal erklären, was eine gute Ehe sein sollte? Wie ich mir das gedacht habe? Dann habe ich gesagt, okay. Und genauso möchte Gott mit dir reden. Und dann hat er gesagt, Gabi, ich möchte, dass du den Mann, den du jetzt von mir bekommst, als das größte Geschenk deines Lebens feierst. Es wird nichts Schöneres in deinem Leben geben als deinen Ehemann. Ich möchte, dass du ihn alle Tage ehrst und achtest und niemals gegen ihn, über ihn oder hinter seinem Rücken redest. Wenn du das tust, wirst du die glücklichste Frau vom Tage deiner Ehe. Schließung, bis zum Tage, wenn ihr beide vor mir steht, sein. Und dann habe ich gesagt, ja Gott, das verspreche ich dir. Das mache ich. Wenn das deine Bedingung ist, dass ich ihn liebe alle Tage meines Lebens und dass ich niemals gegen ihn, über ihn oder hinter seinem Rücken rede. Und jetzt sind wir 47 Jahre verheiratet und mein Mann steht da hinten. Ist das die Wahrheit? Weil die meisten Leute sagen, das gibt's ja nicht. Aber wenn du sagst heute, ich habe das nie gemacht, dann probier es ab heute. Und ich sage dir eins, Gott wird sich dazu stellen. Er will, dass unsere Ehen glücklich sind. Er will, dass es romantisch bleibt. Er will, dass wir uns lieb haben, dass wir miteinander gemeinsam alt werden. Er will, dass unsere Kinder und Enkelkinder Jesus erkennen an uns. Wir setzen einen Standard in diese Welt, die voller Gefahren ist und voller Blödheit ist und voller Scheidung und voller Herzeleid und voller Trauma. Wir setzen den Standard. Und wenn wir es nicht schaffen, einen Mann zu lieben oder eine Frau zu lieben, ein langes, langes Leben lang, was soll denn dann die Welt von sagen, wer Jesus ist? Er ist doch die Liebe. Er will in deinem Leben sein. Er will bei dir sein. Er will bei dir in dir wohnen. Er will dich total erfüllen mit seiner Kraft. Und jetzt setze ich nochmal einen drauf. Wir haben dann geheiratet, wir sind dann rausgegangen nach Afrika. Mein Mann und ich, wir haben dann über 50 Länder Afrikas bereist, durften riesige Evangelisation miterleben, wie also Hunderttausende, inzwischen sind es 98 Millionen Menschen, die eine Karte ausgefüllt haben und gesagt haben, ich folge mir Jesus Christus nach. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Und diese ganze Zeit durften wir gemeinsam erleben. Und eines Tages hatte mein Mann aufzubauen ein großes Zelt als Evangelisationszelt. Und er musste die Stahlträger mit einem Kran bedienen. Und während er das machte, hat er nicht gemerkt, dass 30.000 Volt Elektrizität über den Platz liefen. Also die Starkstromleitungen der gesamten nächsten Stadt liefen über den Platz, auf dem wir gearbeitet haben. Und sein Kranarm hat sich zu nah an den Starkstrom bewegt. Und plötzlich ist dieser Starkstrom gebrochen und ist in den Kran gefahren, in dem mein Mann gerade gearbeitet hat. Und er hatte die Hebel an seiner Hand. Und er wurde zu Boden gestürzt und er lag auf der Erde. Und er hatte keinen Blutdruck mehr, gar nichts mehr. Du konntest nichts fühlen, du konntest nichts hören. Er war komplett ausgenockt. Herzstillstand wahrscheinlich. Und er lag dort auf der Erde. Und weißt du, im afrikanischen Urwald, da gibt es keine 112 oder 110, kommt keine Ambulanz. Es gab zu der Zeit noch nicht mal ein Handy. Also es gab mal eine Zeit vor den Handys. Das heißt, ich saß da ganz alleine mit ihm. Er lag auf der Erde und ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt tun muss. Und das sind die besten Momente, wenn du zu Gott rufst. Und ich glaube, wir alle kennen das, wenn man so einen richtigen schlimmen Unfall mal erlebt hat, dass man sagt, Jesus hilf oder Gott hilf. Und das war das Einzige, was mir einfiel. Jesus hilf! Und ich sehe meinen Mann da liegen und ich habe ihn noch versucht, aus diesem Stromfeld rauszuziehen, weil da rumherum war alles schwarz verbrannt. Und dann kam aus meinem Inneren, das hatte ich nie gelernt, nie gehört, niemals erlebt, habe ich gesagt, Tod, weiche in Jesu Namen, steh auf. Und mein Mann steht auf, guckt mich an und sagt, wir müssen weiterarbeiten. Und ich sage, ja, wir müssen weiterarbeiten. Und dann kamen die Elektriker und haben gesagt, wo sind die Toten hier? Wie viele Tote hatten sie? Und ich habe gesagt, es gibt keinen Toten. Dann sagte er, das geht nicht. Sie können nicht 30.000 Volt berühren und dann nicht tot sein. Aber wisst ihr, wer größer ist als alle Mächte dieser Welt? Ist Jesus Christus. Und wenn der in dir lebt, dann hast du dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. So steht es in der Bibel. In dir lebt dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Und das musst du nicht können. Das lernt man auch nirgendwo in der Bibelschule oder irgendwo in irgendeiner Ausbildung, sondern es ist in dir. Und du brauchst es nicht mal glauben, sondern der Gott, der lebt, lebt in dir. Und er will durch dich wirken. Und das will er durch jeden von euch. Und ihr werdet vielleicht eine Situation haben in der nächsten Zeit oder vielleicht habt ihr einen geliebten Menschen, der gerade im Sterben liegt, dann dürft ihr für ihn beten und dürft sagen, im Namen Jesu Christi, du sollst geheilt sein. Und Gott wird sich dazu stellen. Gott möchte heilen. Gott will retten. Das ist sein erklärtes Ziel und das hat er nie verändert. Und das wird er weiterhin tun, alle Zeit. Er steht zu dir, er ist bei dir, er liebt dich so sehr und er rettet so gerne. Und diese Situation hatten wir so oft, dass ich dachte, was machen wir eigentlich verkehrt, dass wir dauernd solche Herausforderungen haben? Mein Mann wurde dann mit Malaria krank. Malaria ist ein Fieber, was du bekommst, wenn du Mückenstiche bekommst in Afrika. Und so eine richtig schlimme Malaria ist die Tropika, das ist die, die ins Gehirn geht und die endet normalerweise tödlich. Und mein Mann wurde dann nach Deutschland gebracht, ins Nocht-Institut in Hamburg, Bernhard-Nocht-Institut, und er wurde eingeliefert und der Arzt hat zu mir gesagt, Frau Wendland, wir können nichts für ihn tun, er hat noch vielleicht noch ein paar Stunden zu leben, wir wissen es nicht, wie lange er noch leben wird. Sein Gehirn und sein Körper sind befallen von diesem Malaria-Parasiten. Und wisst ihr, das ist so ein Schock, wenn man da steht und man weiß, dieser Mann, der wird nicht mehr das überleben. Er war im Koma. Und dann das zu erleben, wie die ganze Welt zusammenbricht in dir und um dich herum und du denkst, wo ist denn dieser Gott? Gibt es ihn überhaupt? Und ich glaube, diese Frage dürfen wir ihm immer stellen. Gibt es dich wirklich? Probier es aus. Und dann ist mein Mann wieder aufgewacht aus dem Koma und der Arzt hatte dann noch eine schlimmere Diagnose. Leute, manchmal gehen die Krankheiten, die werden immer schlimmer. Er hat ihm dann gesagt, wissen Sie, alle ihre inneren Organe sind aufs Doppelte angeschwollen. Sie sind ein kranker Mann. Sie haben zwar die Malaria überlebt, aber diese inneren Organe, die sind jetzt kaputt. Und sie werden niemals in tropische Länder reisen dürfen. Und mein Mann, noch recht schwach, weil er ja die ganzen Tage schon im Krankenhaus war und schwer unter den ganzen Medikamenten gelitten hat, der hat dann gesagt zu dem Professor, wissen Sie, Herr Professor, ich habe genau verstanden, was Sie gesagt haben. Ich werde nie in tropische Länder reisen dürfen. Aber ich sage Ihnen eins, Gott im Himmel hat zu mir gesagt, ich soll nach Afrika gehen. und ob ich sterbe oder lebe, ich werde Gott gehorchen. Und er sagt, in dem Moment, wo er diese Worte aussprach, nicht frech oder irgendwie überheblich, so nach dem Motto, wir wissen es besser, sondern wir wissen, dass Gott uns gerufen hat und wir werden ihm gehorchen. Sagt er, war das wie, als wenn für einen Moment der ganze Körper heiß wurde. Wir sind nach Hause gefahren, er musste sich langsam erholen, wieder essen lernen, weil er einige Tage nichts mehr zu sich genommen hatte. Und als die Nachuntersuchung war, da gab es ein komplettes Freiheit. Alle Organe waren wiederhergestellt und gesund. Es gab kein Organ, was mehr irgendwo kaputt war oder irgendwo in Belastung gewesen war. Warum erzähle ich euch das? Weil ihr alle mit Schwierigkeiten und Herausforderungen zu tun habt. Und nicht, weil der liebe Gott euch vergessen hat. Und nicht, weil er gesagt hat, Etchi-Betchi, jetzt weißt du nicht, wie es geht. Sondern er möchte, dass du weißt, er ist der Herr über alle Krankheit. Er ist Herr über alle Macht der Finsternis. Er ist der Herr über Hölle, Tod und Teufel. Und wenn wir das nicht begreifen und ihm wieder vertrauen, werden wir seine Kraft nicht erleben. Dann kannst du von mir aus hier ein lieber Christ sein dein Leben lang und es geht dir so lala und dein Leben ist irgendwie langweilig. Aber wenn du weißt, dass Gott da ist in jeder Lage deines Lebens, in jeder Herausforderung, dann wird dein Leben spannend, weil du irgendwann mal da so einen Mut hast, dass du sagst, und ich weiß, Gott lebt und ich weiß, er kann es. Und ich setze mal einen drauf, damit ihr versteht, was ich meine. Das ist jetzt ganz aktuell. Am 16. Februar in diesem Jahr. Wir haben 4 Kinder und unser zweiter Sohn ist 33 Jahre. Er liebt Motorradfahren. Er fährt viele Jahre unfallfrei. Also er hat noch nie einen Unfall gehabt. Er fährt sehr gut Motorrad und er hatte eine große Maschine sich geliehen, war in Asien im Urlaub und ist mit 60 Stundenkilometer mit einem Einheimischen, der auch auf dem Motorrad fuhr, zusammengefahren. Der Unfall war ganz komisch, weil es gab gar keine Autos auf der Straße. Die beiden waren ganz alleine auf der Straße und sind frontal zusammengefahren. Der Mann aus Thailand ist verstorben. Mein Sohn hatte schwerste Verletzungen, weil die haben beide den Helm nicht getragen. Ich weiß nicht, wer schon mal von euch in Thailand war. Da wird immer kein Helm getragen oder sehr selten. Und die beiden hatten keinen Helm aufgehabt. Und mein Sohn hatte 15 große Brüche an seinem Schädel. Er hatte die halbe Gesichtshälfte, war komplett kaputt. Sein Auge saß nicht mehr, wo sein Auge sitzen sollte. Seine Zähne, alles war verschoben. Also es war, und er hatte so ein, als wenn er jemand ihm so eine Beule reingehauen hatte in den Schädel. Also er hatte ein Loch im Schädel. Und in diesem Zustand hat die Polizei zu ihm gesagt, weil der andere verstorben ist, müssen Sie jetzt ins Gefängnis. Oder Sie gehen jetzt ins Krankenhaus. Und dann ist mein Sohn mit seinem Freund ins Krankenhaus gefahren. Die haben dann jede Menge CTs gemacht, also jede Menge Scans über seinen Kopf und Schädel und damit sie alles sehen, was da passiert ist. Und haben dann, ich glaube, 15 Seiten Bericht geschrieben, welche Verletzungen er hat. Und dann haben sie versucht, ihm zu erklären, junger Mann, Sie müssen jetzt sofort eine OP haben, sonst werden Sie das nicht überleben. Und er saß auf dem OP-Tisch und der Arzt hat ihm ungefähr eine Stunde erklärt, was er alles machen muss. Er muss ihm den ganzen Schädel abschneiden, er muss das Blut absaugen, er muss die Splitter alle raussammeln. Er wird das Gesicht wiederherstellen müssen, komplett rekonstruieren. Das Augenhöhle muss wieder zusammengenäht werden und so weiter und so weiter. Und während mein Sohn da auf dem OP-Tisch sitzt, ruft er mich an in Deutschland und er sagt, Mama, ich hatte einen kleinen Unfall. Naja, so wie Söhne das machen, Mama, ich hatte einen kleinen Unfall. Ich sitze hier gerade im Krankenhaus. Und dann hat er gesagt, Mama, ich glaube, dass Gott mein Arzt ist. Würdest du das mit mir glauben? Kannst du für mich beten? Und dann hatte er den Eindruck, dass Gott zu ihm sagt, ich habe dich geheilt. Und wenn du das glaubst, wirst du es erleben. Und dann ist er aufgestanden vom OP-Tisch. Er hat also keine OP gehabt, gar nichts, kein Medikament, nichts. Ist aufgestanden vom OP-Tisch und hat angefangen zu sagen, Jesus Christus hat mich geheilt. Er ist mein Arzt, er ist mein Heiler und er stellt mich komplett wieder her. Und dann haben die Ärzte beim Rausgehen aus dem Krankenhaus zu seinem Freund gesagt, passen Sie auf, er wird jede Minute sterben. Weil der hat so viel Blutung im Gehirn, ne? Das wisst ihr alle, wie das ist, wenn du Blutung im Gehirn hast, dann bist du schwerst verletzt. Der wird jede Minute sterben können. Und der arme Freund hat tagelang gewacht und nicht mehr gegessen und nicht getrunken und gar nichts und hat immer nur Angst gehabt, dass sein Freund jetzt stirbt. Und mein Sohn ist umhergelaufen die ganze Zeit, hat gesagt, und ich glaube, dass Gott mich geheilt hat und ich glaube, dass er mein Gott ist und ich weiß, er ist mein Gott. Und dann hat mich der Freund angerufen und gesagt, Gabi, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich passe hier die ganze Zeit auf, dass der mir nicht irgendwo umkippt und stirbt. Kannst du nicht kommen und mir helfen? Und dann bin ich in den Flieger gestiegen und rübergeflogen und dann habe ich erst gemerkt, um was es ging. Weil das war ja alles nicht ganz klar, was er mir da erzählt hatte am Telefon. Und dann habe ich einfach etwas gemacht, das ist so simpel und das hat mir so die Augen geöffnet für Gottes Kraft. Wir haben angefangen, gemeinsam das Wort Gottes zu lesen. Jeden Tag. Ich habe angefangen, die Wunder in der Bibel zu lesen. Von dem, der von den Toten auferstanden ist, von dem, der schwer krank war, von dem, die 38 Jahre lang war sie krank, oder der Mann, der 38 Jahre am Teich Bethesda gesessen hat. Und Jesus hat gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und wir haben angefangen, diese Geschichten zu lesen. Und dann haben wir Gott gedankt für seine Macht und seine Kraft, die alles möglich macht. Und das war so eine tolle Atmosphäre. Und mein Sohn hat immer gesagt, Mama, keine Nachrichten anmachen, ich will nichts hören. Ich möchte nur hören, was Gott sagt. Und sein ganzes Leben hat sich innerlich verändert. Er, der vorher so gläubig war, aber so ein bisschen oberflächlich, naja, alles nicht so ernst nehmen oder so, hat angefangen zu verstehen, dass es Gott gibt im Himmel und hat angefangen, mit ihm zu reden. Und hat gesagt, Gott, was willst du, was ich tun soll? Und dann hat er Buße getan, hat zu mir gesagt, Mama, ich möchte mich entschuldigen für mein Verhalten. Ich möchte es jetzt wirklich begreifen, dass Gott mein Leben in der Hand hält und dass er mich gebrauchen möchte. Und ich vertraue ihm von ganzem Herzen. Und innerhalb von wenigen Wochen ist sein Gesicht komplett geheilt. Er hat gar nichts mehr am Schädel. Er hatte keinen Arzt mehr gebraucht. Er musste nur einen Zahn ziehen lassen, der leider auseinandergebrochen war beim Unfall. Der musste, so ein Backenzahn musste rausgezogen werden. Und das war alles. Er ist komplett wiederhergestellt. Aber er ist auch innerlich komplett wiederhergestellt. Gott hat sein Herz verändert, hat seinen Kopf verändert, hat die Beziehung zu uns verändert. Gott möchte große Wunder tun. Gott liebt es, große Wunder zu tun. Und ich weiß, ich fördere euch gerade heraus bis zum Abwinken. Aber ich sage euch das, wenn ihr mit dem lebendigen Gott anfangt zu sprechen und sein Wort so zu nehmen, wie es da steht, werdet ihr das erleben, was da steht. Weil das ist, was Gott tun will. Und warum bin ich so sicher, dass er das kann? Warum bin ich so sicher? Weil ich seit 14 Jahren einen Auftrag von Gott bekommen habe, den ich mir nicht ausgesucht habe. Aber Gott hat für jeden von uns eine Aufgabe, die wir erfüllen sollen. Und die müssen wir herausfinden. Und das war eine ganz einfache Sache. Ich hatte eine Sprecherin eingeladen aus der Hillsong-Gemeinde in Australien, Christine Kane, vielleicht kennt der eine oder andere ihren Namen. Sie war eine junge Frau, die sollte über Gemeindewachstum in unserer Stadt lehren. Und da waren 120 Pastoren. Und dann hat sie angefangen zu erzählen, es gibt Menschenhandel, es gibt Zwangsprostitution, es gibt ganz viel Sklaverei, es gibt Menschen, die unterdrückt werden, die ausgebeutet werden. Und ich habe sie übersetzt und habe gedacht, sag mal, du spinnst ja wohl. Das kann doch gar nicht sein. Sowas gibt's doch nicht. Ich war so entsetzt, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und ich habe sie ihr gesagt anschließend, in Hamburg auf der Straße, es war Mitternacht, gesagt, Christine, du bist hier in Deutschland. In Deutschland passen die Polizisten auf. In Deutschland ist keiner versklavt. In Deutschland wird keiner ausgebeutet. In Deutschland gibt es sowas nicht. Und sie hat mich ganz lächelnd angeschaut und hat gesagt, Gabi, geh mal zur Polizei und frag sie mal. Das habe ich dann gemacht, nächsten Tag mit meinem Mann zusammen. Wir durften gleich mit dem Polizeipräsident da sprechen und dann haben wir gefragt, gibt es in unserem Land Menschenhandel? Gibt es in unserem Land Zwangsprostituierte, das heißt Frauen, die Sex machen müssen, aber das nicht wollen? Wie viele gibt es und was macht man mit denen? Und die Antwort, die wir bekommen haben, die war so erschütternd. Ich bin heulend aus dem LKA rausgegangen. Es gibt Prostituierte in Deutschland, aber wir haben keine genauen Zahlen. Wir wissen nicht, wie viele hierher versklavt werden, also das heißt ausgebeutet werden. Wir kennen nur wenige. Wir kennen nur die Spitze des Eisbergs. Alles darunter wissen wir nicht. Leute, meine ganze Welt brach zusammen, innerlich und äußerlich. Ich habe gedacht, das ist ja wohl der größte Wahnsinn der Zeit. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass junge Mädchen, und inzwischen weiß ich, wie jung die sind. Ich habe drei Häuser. Ich habe Häuser, wo ich junge Frauen aufnehme. Und inzwischen habe ich ein Kinderhaus. Und unser Jüngster ist 4 Jahre alt. Um sie rauszuholen aus der Prostitution in unserem Land. Das ist ein Wahnsinn. Und das erste Mädchen, was ich getroffen habe, die ist mit 16 Jahren schwanger geworden in ihrem Land, in Bulgarien. Dann hat ihr Freund gesagt, komm, wir gehen für ein paar Monate nach Deutschland. Wir verdienen viel Geld. Und wenn wir wieder zurückgehen nach Bulgarien, dann haben wir genug Geld, dann können wir uns eine Wohnung kaufen und dann ziehen wir unser Kind auf. Und dann hat diese 16-Jährige ihr neugeborenes Baby der Oma gegeben. Das ist sehr üblich dort. Und dann sind die beiden mit so einem Billigbus nach Deutschland gekommen. Was sie nicht wusste, war, ihr Freund und der Vater ihres Kindes hat sie verkauft auf der Reeperbahn an einen Mann für viel Geld. Man kann ein Mädchen für 3.000 bis 5.000 Euro verkaufen. Und dann war sie 4 Jahre lang in einem Zimmer eingesperrt und musste Tag und Nacht immer bereit sein für Prostitution. Das heißt, Männer kamen rein, haben mit ihr Sex gemacht und der Mann, dem der Puff gehörte, hat kassiert. Und hat ihr dann erzählt, das Geld spare ich für dich, das kriegst du irgendwann wieder. Und nach 4 Jahren, kein Ausgang, kein freier Tag, kein Besuch bei einer Krankenhaus, nichts, nur Prostitution, eingesperrt in einem Zimmer in Deutschland, ist sie geflohen. Und jetzt erzähle ich die Geschichte von meiner Seite. In der Zwischenzeit hatten wir ganz mutig Mission Freedom gegründet, eine Organisation, die gegen Menschenhandel aufsteht. Wir hatten keine Ahnung, was wir machen. Sorry, wirklich keine Ahnung. Ich habe einen Witz gemacht bei der Gründung des Vereins am 01.01.2011. Ich habe gesagt, in einem Jahr sind wir die Fachleute. Aber das war ein Witz. Und nach einem Jahr wussten wir so viel, wir waren selber erschrocken. Und haben herausgefunden, dass Hunderttausende von jungen Frauen aus den Ländern des Ostens und aus allen möglichen südamerikanischen Ländern und Afrika nach Deutschland gebracht werden. Und man kann an so einer Frau bis zu 20.000 Euro verdienen. Und sie hat keinen, der für sie spricht. Niemand, der aufpasst, dass sie einen Arzt sieht. Niemand, der aufpasst, dass sie irgendwie mal frei hat, dass sie ausschlafen darf, dass sie in Ruhe sein darf, dass sie einen freien Tag hat. Nichts dergleichen. Prostitution heißt, du wirst ausgebeutet, schlimmer wie ein Tier. Ich sage immer, wenn wir das in Deutschland mit Tieren machen würden, was wir mit den jungen Frauen hier machen, und viele sind sehr jung, dann würden wir alle richtig, richtig Ärger kriegen mit dem Tierverein, der uns dann mal hinterherläuft und sagt, was macht ihr denn da mit den ganzen Leuten? Und das passiert hier in unserem Lande täglich. Und nicht nur das, es ist noch viel schlimmer. Aber ich will euch einiges ersparen. Nur, ich möchte euch sagen, diese Aufgabe, die hatte Gott für mich. Und als ich rausging aus diesem LKA, da habe ich gesagt, Gott, was mache ich denn, wenn ich meine beiden Töchter da reingeraten? Weil die Mädchen werden oft durch einen Freund da reingebracht. Also das ist ein junger Mann, der ist meistens so 18 Jahre jung, sieht total cool aus, hat ein schickes Auto, hat irgendwie viel Geld und führt sie aus und sagt, hey, du bist wunderschön, ich liebe dich, bist ein tolles Mädchen, wollen wir zusammen ins Kino gehen, möchtest du was essen? Hier, ich habe ein Goldkettchen für dich. Verwöhnt sie und für so eine 14-, 15-Jährige ist das, wow, wie cool ist das denn? Plötzlich hat sie einen Freund, der sie abholt und auf sie aufpasst. Und dann irgendwann kommt die Geschichte, dass er sagt, du, ich habe Schulden bei meinem Freund und zwar 20.000 Euro. Und wenn du mit dem ein bisschen Sex machen würdest, dann würde der mir alle Schulden erlassen. Und wenn nicht, dann muss ich ins Gefängnis. Und dann ist sie erstmal entsetzt, wie alle Mädchen. Und dann verkauft er sie, und das hat sie ja natürlich nicht gewusst, an einen Mann, bei dem er keine Schulden hat, sondern er verkauft sie und macht viel Geld. Und er hat nicht nur dieses eine Mädchen, er hat noch mehrere. Und das nennt man Loverboy-Methode. Das heißt, die Mädchen werden einfach einkassiert mit Lügen, mit ganz viel Betrug und müssen dann immer wieder Sex haben mit irgendwelchen Freunden, mit irgendwelchen Männern. Und er kassiert das Geld. Und sie lebt von Lüge und bis sie das herausfindet, ist es zu spät. Dann ist sie so zerbrochen, dann ist sie so traumatisiert, dann ist sie so kaputt, dann ist ihre Seele so zerstört. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, hat gesagt, Gabi, und du hörst diese Schreie und du wirst dich um diese Frauen kümmern. Leute, was dann die Jahre jetzt gefolgt ist, 14 Jahre lang, so viel Tränen, so viel Drama und doch so viel Freude. Weil wir dieses Mädchen rausholen konnten, nämlich was ich dann gemacht habe, als ich fertig war mit meinem Haus und mit meiner Mitarbeiterschaft und wir haben die alle geschult, wie man mit traumatisierten Menschen lebt oder zusammen ist. Und dann haben wir gemerkt, wir kriegen die Mädchen ja gar nicht raus aus den Bordellen. Es gibt ja ein Gesetz in Deutschland, dass es ein Beruf ist. Jeder darf sich prostituieren, das ist freiwillig. Und dann habe ich angefangen zu beten. Und da habe ich dann beten gelernt. Da habe ich gesagt, Gott, ich bitte dich, dass die Mädchen jetzt aufstehen, rauslaufen und dass sie um Hilfe schreien. Und dann hat mich die Polizei angerufen, kurz darauf, und hat gesagt, Frau Wendland, hier ist eine junge Frau aus dem Bordell gelaufen, auf die Straße. Der Zuhälter ist hinter ihr hergelaufen, also der Mann, der auf sie aufpassen muss, und hat sie zusammengeschlagen. Passanten haben sie haben dazwischen gekommen, also Passanten sind eingeschritten und haben sie dann zur Polizei gebracht. Und sie möchte keine Anzeige machen, weil der Täter wird sie schlagen oder ihre Familie. Das heißt, das ist dann so eine furchtbare Situation, in der sie ist. und bitte holen Sie die Frau ab. Und dann kam sie zu uns. Sie hatte ihr neugeborenes Kind 4 Jahre nicht gesehen. Für jeden, der eine Mama ist, weiß, was das für ein Schmerz ist. Und dann konnten wir sie da tatsächlich rüber begleiten nach Bulgarien, durften sie rausholen, durften das Kind finden, die kleine Viktoria, und die beiden sind wieder zusammen. Und wir haben dann festgestellt, dass Gott so gut ist, er hatte inzwischen über 30 Organisationen gründen lassen in ganz Deutschland und in Europa. Es gibt über 200 christliche Organisationen, die alle miteinander arbeiten. Das heißt, wir konnten sie weitergeben in die nächste Organisation nach Bulgarien und wussten, sie ist in guten Händen. Und so arbeiten wir wie so ein Netzwerk und dürfen ganz, ganz vielen Frauen helfen heraus. Es sind weit über 1000 Frauen rausgekommen. Und Leute, die Geschichten, die dahinter sind, sind jedes Mal so ein Schicksal. Und wir dürfen diese Arbeit tun, einfach nur in der Kraft Gottes. Ich hatte keine Ahnung, was ich tun muss. Jeden Schritt habe ich Gott gebeten, mir zu helfen. Und wenn ihr ins Internet schaut, dann werdet ihr herausfinden, dass es eine Menge Kritik gibt an meiner Aufgabe, weil ich ja wiedergeborene Christin bin. Und deswegen gibt es einiges an Kritik. Aber ich nehme das gerne, weil das Wort Gottes sagt, wenn sie gegen dich lügen und es ist nicht die Wahrheit, dann ist deine Belohnung groß im Himmel. Und dann habe ich gesagt, wow, jetzt werde ich immer reicher im Himmel und da möchte ich mal sehr reich sein. Da brauche ich alles. Dann ist die Belohnung groß im Himmel. Wenn du anfängst, in den Aufgaben Gottes zu gehen und das zu tun, was Gott dir aufgetragen hat, dann wird es viel Kritik geben. Damit muss man leben lernen. Aber es ist nicht schlimm, wenn du dich dann daran erinnerst, was ich am Anfang gesagt habe. Gott hat mich gemacht in seinem Ebenbild. Und Jesus wurde kritisiert. Wusstet ihr das? Was immer er tat, wurde immer kritisiert. Aber weil wir seine Nachfolger sind, werden auch wir kritisiert. Und deswegen ist das gar nicht schlimm. Hör auf, dich darauf zu konzentrieren. Konzentriere dich auf das, was Gott durch dich tun will. Und er will Menschen helfen und sie befreien und heilen und wiederherstellen. Und es ist Zeit, dass ich ein Buch darüber schreibe, weil die Geschichten sind so toll. Die sind so faszinierend, was Gott getan hat, wenn wir aufstehen und wenn wir ihm vertrauen und wenn wir sagen, wir gehen im Glauben. Und seit 14 Jahren vertraue ich Gott, dass er jede Rechnung bezahlt, weil wir werden nicht bezahlt vom Staat. Wir zahlen alles über Spenden und seit 14 Jahren mit Angestellten, die alle voll bezahlt werden, hat Gott alle Rechnungen bezahlt. Er war nie zu spät, hat nie vergessen, was er zu zahlen hat. Und er hilft und er bewahrt und er führt und er leitet. Und wir haben gerade vor 3 Tagen ein Treffen gehabt als Mitarbeiter und haben überlegt, gab es jemals eine Situation, wo wir in Gefahr waren, wo wir wirklich bewusst bedroht wurden? Wir haben schon viele Mails erhalten von, wir hassen euch und wir wollen euch nicht mehr haben oder so. Aber das war ja keine Bedrohung. Und dann haben wir festgestellt, nein, Gott hat uns wirklich 14 Jahre lang als Mitarbeiter alle bewahrt. Und nicht nur das, ich gehe tatsächlich in die Bordelle herein in Hamburg. Ich gehe jede Woche unterwegs und treffe mindestens 50 Frauen und spreche mit denen. Ich gehe dahin, wo die meisten Leute nicht hingehen würden. Warum? Weil ich das am Anfang gesagt habe. Weil die Liebe Gottes mich treibt, weil die Sanftmut Gottes mich treibt, weil ich weiß, dass Jesus dahin gehen würde. Und ich bin nirgendwo in meinem ganzen Leben Jesus so nahe gekommen wie in einem Bordell. Wie in einem Club, in einem Maso-Club. Egal wie das Ding heißt. Weil Jesus bei zerbrochenen Herzen ist. Er ist bei denen, die keine Hoffnung mehr haben. Er liebt die Menschen, die keiner sehen will. Und er freut sich darüber, wenn wir zu ihm gehen. Und da passieren gerade so viele Wunder, dass Frauen in Hamburg Jesus persönlich begegnen. Dass er sich ihnen persönlich offenbart, dass sie zu mir sagen, Gabi, Jesus war letzte Nacht bei mir. Er hat zu mir gesprochen, er hat gesagt, dass er mich liebt. Er hat mir gesagt, dass er eine Aufgabe für mich hat. Und sie blühen auf und sie fangen an, die Bibel zu lesen. Und dann haben sie mich gefragt, gibt es denn irgendeine Stelle in der Bibel, wo eine Hure hervorkommt? Da habe ich gesagt, oh ja, da gibt es eine Menge. Und die beste Geschichte ist Jericho. Da wird eine ganze Stadt platt gemacht, weil sie so sündig ist. Und da gibt es eine Hure auf der Mauer, auf der Lauer. Die hat ihr kleines Häuslein dahingesetzt, auf die Mauer von Jericho, auf diese dicken Mauern. Und sie, weil sie sagt, ihr seid das Volk Gottes und ich möchte dazugehören, sie wird gerettet mit ihrem ganzen Haus. Und wahrscheinlich hat sie alle noch den Friseur und alle schnell noch mit eingeschleust in ihr Haus. Alles war, stand so eng da. Und als dann die Mauern fielen von Jericho, die Gott hat fallen lassen, da bleibt sie als Einzige auf der Mauer und überlebt. Und die Geschichte sagt, dass sie wieder geheiratet hat. Sie hat einen Juden geheiratet und kommt direkt in die Familie von Jesus rein. Gott liebt Frauen, die nicht weiter wissen. Er liebt jeden Menschen. Und wenn wir das begreifen, Leute, dann verändert das alles in deinem Leben. Für immer und alle Ewigkeit. Gott liebt dich. Und er hat eine krasse Aufgabe für dich. Und du musst nur ein einziges tun. Herr, ich will von dir gebraucht werden. Lass mich deine Geschichte finden. Ja. Lass mich deine Geschichte herausfinden für mein Leben. Lass mich herausfinden, was du mit mir vorhast. Und wenn Gott deine Wege durchkreuzt und sagt, ich möchte nicht, dass du den Beruf erwählst, sondern ich möchte, dass du den Beruf machst, dann sag einfach ja. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann frag den Pastor oder frag einen Leiter oder einen Jugendleiter oder Katharina oder jemanden vom Team hier und frag, kann das sein, dass das Gott ist? Das ist legitim. Wir können fragen. Und dann wird Gott es nochmal bestätigen und nochmal bestätigen. Und wenn es beim dritten Mal bestätigt ist, dann bitte sag ja. Und dann geh und dann tu das. Und du wirst Wunder erleben über Wunder über Wunder. Und du wirst erleben, wie Hunderte von Menschen durch dein Leben verändert werden und aus völliger Verwahrlosung wieder in das normale Leben kommen. Heute Abend bist du hier, weil Gott dich gerufen hat. Ich finde die Idee toll von Flanders, aber ich glaube, dass Gott dahinter steht. Er ruft und er ruft heute Abend. Und wenn du hier bist, vielleicht zum ersten Mal, dann hast du heute diese Gelegenheit, dein Herz Jesus zu geben. Heute die Gelegenheit zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir, wo ich falsch gehandelt habe. Vergib mir, wo ich falsch war in meinem Leben, wo ich falsch geglaubt habe, falsch gedacht habe. Nimm mich auf in deine Familie. Und dieses Gebet will ich jetzt gleich mit einigen von euch sprechen. Das Gebet geht so, Herr Jesus, ich gebe dir mein Herz, mein Leben. Ich öffne es dir und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld und Sünde. Reinige und heilige mein Leben. Ich möchte dazugehören zu deiner Familie. Ich danke dir, dass du mich liebst. Amen. So einfach ist das Gebet. Und dabei wirst du jetzt kein Mitglied und plötzlich musst du einen Beitrag zahlen oder irgend so etwas. Du gehörst zur Familie Gottes. Wenn du dann dich taufen lassen willst, dann werden Leute mit dir sprechen und dann kannst du dich taufen lassen. Und dann wird der nächste Kurs kommen, wo du dann lernst, wie man glaubt, wie man die Bibel liest, wie man betet. Aber heute Abend sprichst du einfach zu dem lebendigen Gott. Und er wartet auf dich. Und wenn dein Herz gerade jetzt pochert und du sagst, boah, wenn es diesen Gott wirklich gibt, dann will ich ihn auch in meinem Leben haben. Dann möchte ich euch bitten, dass ihr kurz die Augen schließt und einfach jetzt Jesus erst einmal heranlasst an euer Herz. Er wartet direkt auf dich. Er wartet gerade jetzt. Er wird dich niemals zu irgendwas zwingen und er wird dich niemals überfordern. Er liebt dich, wie niemand auf der Welt dich liebt. Du wirst niemals so eine Liebe erleben auf dieser Welt, wie du die Gottesliebe ist. Die ist so groß und so einmalig und die ist so stark und die heilt deinen Schmerz und die schenkt dir neuen Mut und neuen Glauben. Und wenn du jetzt sagst, Jesus, ich will dir mein Herz öffnen, ich will es versuchen, hilf mir, dann darf ich kurz deine Hand sehen. Ich möchte einfach kurz sehen, ob du dieses Gebet sprechen willst. Ich sehe die Hand, ich sehe die Hand. Heb deine Hand kurz, dass ich sehen kann. Ich sehe ganz viele Hände. Heute Abend sind ganz viele Menschen hier bereit, dieses Gebet mitzusprechen. Wir werden das Gebet jetzt gemeinsam sprechen und das können alle mitsprechen. Ich sage immer, für die, die schon errettet sind und Jesus lieben, dann lernen wir, wie man mit anderen Menschen betet, wenn wir das einfach mitbeten. Und danach, wenn wir fertig sind mit dem Gebet, dann möchte ich euch einladen, dass ihr, die ihr dieses Gebet mitgesprochen habt, einfach kurz hinten ins Foyer geht und da werden Leute sein, die euch segnen und für euch beten. Da gibt es ein Gebetsteam, die haben alle so eine braune Plakette, ne? so ein braunes Band um ihren Hals hängen. Genau, und die werden mit dir beten und werden dich segnen, wenn du das gerne möchtest. Und dann werden wir danach gleich ein zweites Gebet sprechen und zwar für diejenigen, die Heilung brauchen heute Abend. Die Befreiung brauchen, die vielleicht depressiv sind oder die gerade in einem Burnout stecken oder in irgendeinem Zustand, der ganz schrecklich ist oder vielleicht in einer Ehescheidung, in einer Krise oder auch in einer gesundheitlichen Herausforderung. Du hast gehört heute Abend, dass Jesus heilt und er will es heute Abend tun. Er will dich heilen. Und dann, wenn die anderen wieder reinkommen, die draußen im Foyer waren, oder kommen die wieder rein? Ja, die können wieder reinkommen, genau. Dann gehen die raus, die dann Gebet haben möchten, die Heilung brauchen und die Befreiung brauchen. Also bitte erst die, die ihr Leben Jesus jetzt übergeben. Okay, wir beten es jetzt gemeinsam. Vielleicht stehen wir dazu alle gemeinsam auf. Ich bete es ganz langsam vor und ihr sprecht es laut und vernehmlich nach. Herr Jesus Christus, Ich öffne dir mein Herz. Ich bitte dich, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Reinige und heilige mein Leben. Ich will ein Teil der Familie Gottes sein. Und ich danke dir, dass du mich liebst. Amen. Und jetzt können wir mal einen großen Beifall geben für alle, die das gebetet haben. Amen. 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 Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du diese Menschen jetzt ganz nah an dein Herz ziehst. Und ich bete, dass sie dich jetzt gerade erleben. Auf ganz wunderbare Weise.